Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Naja, eine Minute Stille.
Willst du noch kurz eine Achtsamkeitsübung machen?
Ja, ich glaube, das brauche ich. Weil ich stelle mir gerade vor, ein Bahnsteig, auf dem man zum Abschied winkt, ein Zimmer, das plötzlich leer wirkt, ein Aufbruch ins Ungewisse. Jeder von uns kennt diese Momente und diese Gefühle, die das in uns auslöst. Und manche Songs machen dieses Gefühl doppelt so laut oder holen es vielleicht sogar zurück. Mein Name ist Björn und heute schauen wir uns gemeinsam unsere Top 3 Songs über Abschied und Neuanfang an. Damit ich nicht in der Melancholie allein baden muss, habe ich wie immer zwei Freunde dabei, die mir ein virtuelles Taschentuch reichen können. Beide könnte man als Experten in Sachen Abschied und Neuanfang bezeichnen, zumindest was ihren Umgang mit Regeln und Standards in diesem Podcast angeht. Aber mal ganz im Ernst. Apropos Abschied und Neuanfang. Einer der beiden hat sich im letzten Jahr sogar einem Selbsterkenntniskurs zum Tod gewidmet und vielleicht hat das ja auch musikale Spuren hinterlassen. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
Und dann ist mit uns der Mann, der nicht nur beruflich kürzlich einen Neuanfang wagte, sondern beim Großwerden seiner Kinder ein ständiges Lied von Abschieden und Neuanfängen singen kann. Nicht nur auf Konzerten von Deine Freunde. Hallo Micha.
Wiedersehen und guten Tag.
Abschied, Neuanfang, dann können wir gleich aufhören, oder?
Ja, runde Sache, finde ich.
Ja, du warst ja letztes Mal schwer am Kämpfen mit dir selbst und dann vor allem auch mit mir und hast versucht, mich davon zu überreden, die Kategorie noch zu reduzieren. Wie ging es dir jetzt damit?
Ja, was heißt überreden? Ich wollte, dass du nochmal in dich gehst und wenn du was unüberlegt ausgesprochen hast, was du ja eigentlich nie tust, insofern war es vergeblich, dass du vielleicht dann doch nochmal überlegst, ob das nicht ein bisschen, ob du nicht zu viel abgebissen hast.
Ja, ja.
Mehr als du kauen kannst, um mal einen Titel zu zitieren. Nee, ich muss zugeben, ich habe damals Probleme gehabt und die Probleme sind nicht ganz weggegangen, weil ich hatte schon Schwierigkeiten, Songs zu finden, wo beides unter einen Hut gebracht wird. Mhm. Also klar, es gibt viele Songs über Abschiede, es gibt viele Songs über Neuanfänge, aber wo beides zusammenkommt, gar nicht so häufig. Und dann müssen sie mir auch noch gefallen und mich persönlich ansprechen. Also, ja, Challenge.
Also musstest du auch zu viel abbeißen vom Kuchen?
Das wird sich noch zeigen. Ja. Ich kann ja gucken, ob ich damit durchkomme heute mit meiner Argumentation, aber es war nicht leicht.
Ah. Daniel, wie hat dir der Kuchen geschmeckt?
Ganz lecker, würde ich sagen. Also zunächst mal am Ende der letzten Folge war eigentlich meine Reaktion, geht's noch ein bisschen komplizierter, weil ich das zunächst auch sehr schwierig fand und dann im weiteren Verlauf tatsächlich auch sehr schwierig fand, für mich diese Linie zu finden, was ich jetzt eigentlich genau so unter Abschied und Neuanfang verstehe. Also was bedeutet denn das so genau? Und dann auch festgestellt, was Neuanfang eigentlich für ein großes Wort ist und dann war ich auch so, geht stattdessen auch loslassen und weitermachen. Was ist eigentlich ein Neuanfang? Also ich bin da tatsächlich zwischendurch mal so ein bisschen philosophisch abgedriftet. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, geht es jetzt um Songs, bei denen das so explizit, also mehr oder weniger explizit drinsteckt? Oder sind das Songs, die mich dann vielleicht biografisch begleitet haben in einer solchen Situation? Ne, Björn? So.
Ja.
Dann hat es mir aber letzten Endes doch eine große Menge Spaß gemacht, mich in diesen Raum zwischen Abschied und Neuanfang mal hineinzudenken. Und ich muss sagen, das hat mich auch wirklich bewegt, weil, also ich habe sehr viele Playlists und ich habe ganz unterschiedliche thematische Playlists für unterschiedliche Stimmungen, aber ich habe auch chronologische Playlists. Also ich habe eine Frühling 2026 Playlist und das mache ich jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren. Das heißt, ich habe für jede Jahreszeit heißt so eine Playlist.
Und ein Mann für jede Jahreszeit, das ist doch schön.
Ja, Und da bin ich mal reingegangen. Also ich bin da mal so chronologisch auch durchgegangen und habe zumindest mal so, was die letzten 10 Jahre angeht, mal ein bisschen gebuddelt. Und dann bin ich auch noch weiter zurückgegangen, so durch die Dekaden. Das war schon schön. Das war schon eine interessante Reise. Hätte ich nicht gedacht am Ende der letzten Folge.
Das freut mich sehr.
Ja, Björn. Und du?
Björn, bei dir würde mich mal interessieren, wie viele Songs deiner Top 3 hattest du schon im Kopf, als du uns das Thema hier serviert hast?
Ganz ehrlich, keinen.
Hör auf.
Nee, also ich hatte natürlich schon Songs.
Das wäre ja fahrlässig.
Also ich hatte keinen, wo ich gesagt habe, der ist gesetzt.
Wie immer locker aus der Hüfte geschossen.
Ich wollte mich tatsächlich auch eher, wie du es gerade beschrieben hast, Daniel, auf so eine Reise begeben mit diesem Titel. Ich habe gedacht, etwas, was uns im Podcast von der Farbtönung her noch gut stehen würde, ist mal ein wenig melancholischer zu werden, ist mal ein wenig tiefer da reinzugehen. Auch wenn der melancholische Medienmann Micha ja schon einzelne Momente davon immer wieder präsentiert hat. Aber die Top-Dance-Songs, wir hatten die Gute-Laune-Songs, wir hatten unsere Sommer-Hits, das war mehr oder weniger auch Gute-Laune und so weiter.
Fremdsprachige Songs waren auch Gute-Laune-Songs, komischerweise.
Was
sagt das über die deutsche Sprache aus?
Also ich hab den Eindruck, wir hatten das häufig in dem Podcast. Aber es ist interessant, wie unterschiedlich offensichtlich unsere Wahrnehmung da ist. Vielleicht stimmt doch was mit meinem Gefühl nicht, aber da gab es schon so ein paar Momente, wo ich dachte, da haben wir schon die Hosen runtergelassen. So ein bisschen.
Mir ist jetzt gerade was eingefallen, was ich vergessen habe, als Björn mich so wunderschön anmoderiert hat. Klar, deine Freunde habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also hätte ich wahrscheinlich jetzt auch nicht genommen, weil ich schon ausführlich drüber gesprochen habe bei den Popkultur-Momenten vom letzten Jahr. Aber das war ja die Quintessenz von Abschied und Neuanfang, wo deine Freunde, eine Kinderband, darüber spricht, dass man die Kinder irgendwann loslassen muss und nicht mehr mit dieser Kindermusik begeistern kann. Und das aber auch in Ordnung ist, habe ich gehört. Weiß nicht, ob das wirklich in Ordnung ist, aber man muss es ja so annehmen. Insofern, fange ich gleich mit einem schlechten Gewissen gleich an hier.
Ja, ich würde sagen, lange Rede, wir fangen auch demnächst an. Ich würde noch einmal kurz auf das Prozedere hinweisen. Wir gehen ja hier immer reihum, stellen unsere Top 3 vor, kennen die des anderen jeweils nicht. Heute ist es so, dass Micha beginnt, Daniel ist von ihm geliebten Sandwich-Position und ich schließe hier die Runde ab. Das Beste kommt bekanntermaßen zum Schluss.
Ich dachte, du kommst.
Genau. Am Ende dieser Folge werden wir zunächst einmal das erste Highlight der heutigen Folge erleben, nämlich Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Gefolgt vom zweiten Highlight der Folge, nämlich Daniel wird uns präsentieren das Thema der nächsten Folge. Mich auch nicht, kennst du ja noch nicht.
Und unsere Nominierung blendest du da aus, was Highlights angeht?
Ja, okay. Das sind alles.
Hauptsache schnell durch und dann.
Genau.
Ja.
Gut, Daniel, kommen wir dann zum Feedback.
Ja. Super, danke, tschüss.
Wer habe ich gesagt, fängt heute an?
Micha.
Genau, der Micha.
Ich
muss immer, Ankerpunkt ist Sandwich. Sandwich, Björn. Sandwich. Daniel Sandwich. Mhm. Ja, Micha, starte gerne mit deiner 3.
Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie oft ihr das benutzt, aber es gibt ja Untertitelfunktionen, zum Beispiel bei Netflix, bei Streamern, auch bei YouTube. Und manchmal sind die sehr, sehr passend, diese Beschreibung, gerade wenn es nicht nur um Dialoge geht, sondern auch um Geräusche, die da kommen. Da steht ja manchmal irgendwie unheimliches Flüstern und aufmunterndes Klatschen. Das finde ich sogar teilweise sehr, sehr gut getroffen, wo ich gar nicht so drauf gekommen wäre. Und bei dem Song, um den es jetzt geht, also bei meiner Nummer 3, da, bevor gesungen wird, kommt eine Einblendung bei den Untertiteln und die lautet bei YouTube: Angry Country Song Begins, bei den ersten Akkorden. Okay. Und Björn, ich weiß nicht, ob du schon eine Ahnung hast, was das sein könnte. Angry Country Song Begins. Das ist meine
Not ready to make nice?
The Dixie Chicks, Not ready to make nice.
Oh, yes. Den hatte ich doch auch schon mal nominiert hier, oder?
Nee, du hattest ihn nicht nominiert, aber wir haben trotzdem on air drüber gesprochen. Und zwar hatten wir die Folge gehabt, es war die 56 Top 3 Traumgesprächspartner von Chicken Wings und Chili Peppers. Und da hattest du über Rick Rubin gesprochen, den Star-Produzenten, Musikproduzenten. Und der hat unter anderem auch diesen Song und dieses Album produziert von den Dixie Chicks. Also wem der Name jetzt nicht sagt, die heißen inzwischen The Chicks. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber damals noch Dixie Chicks. Und man muss ein bisschen ausholen.
Ich möchte übrigens korrigieren, Micha. Ja? Die Dixie Chicks mit Not Ready to Make Nice waren meine Nummer 2 bei den Top 3 2000er Songs.
War das so?
Ja.
Okay. Dann nehme ich alles zurück, aber ich glaube, bei Rick Rubin haben wir auch drüber gesprochen.
Das kann gut sein, ja. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich sie auch schon mal nominiert hatte. Sorry, ja.
Viel bedenklicher als meine Gedächtnislücke ist die Tatsache, dass du, während ich hier aushole, du nachschaust in deinem Archiv, um zu gucken, ob ich recht hatte oder nicht. Aber gut.
Dass Björn überhaupt ein Archiv hat, das überrascht mich und erschüttert mich gleichermaßen.
Geht gut los heute.
Wer damals noch nicht dabei war, man muss es kurz erklären, weil Dixie Chicks, also US-Country-Trio, und die haben sich bei einem Konzert sehr kritisch über George W. Bush und seinen Krieg gegen den Irak geäußert und haben daraufhin sehr viele Anfeindungen von vom sehr konservativen Teil ihrer Community, Fan-Community bekommen, oder das Boykott, Mordandrohung, und haben dann einen Song als Reaktion geschrieben. Und insofern ist dieser Song Not Ready to Make Nice ein Abschied von einer Phase der Bandgeschichte, also auch ein Abschied von alten Fans, die in diesem Kurs nicht mehr mitgehen wollten, aber auch ein Neuanfang, weil sie eben zu ihrer Kritik stehen, und kommt auch wörtlich vor, it turned my whole world around and I kinda like it. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Ja.
Die Dixie Chicks. They say time heals everything, but I'm still waiting.
Ja.
Eine sehr, sehr schöne Zeile. Die, natürlich kann man das auf die Situation, die spezielle Situation der Dixie Chicks lesen, aber man kann es natürlich auch viel universeller nehmen. Und was mir an dem Song so gefällt, ist tatsächlich, dass der schafft, zwei Sachen zusammenzubringen, die eigentlich total widersprüchlich scheinen. Nicht nur Abschied und Neuanfang, sondern auch dieses Verletzliche und trotzdem gleichzeitig kämpferisch zu sein. Und ich habe wirklich selten erlebt bei einem Song, wo Text und Musik auf so einem hohen Level sind. Und das kommt ganz selten vor, auch zu Recht. Wirklich 2007 hat er 3 Grammys gewonnen, unter anderem Song of the Year. Und ja, mit voller Berechtigung, meine Nummer 3.
Ein sehr schöner Song. Haben Sie den selber geschrieben, weißt du das? Björn nickt.
Sie hatten, glaube ich, noch 2 weitere Songwriter gibt's, aber ja, es waren auch die Dixie Chicks gerade, was jetzt den Text betrifft.
Ich frage deswegen, ich habe wirklich sehr wenig Dixie Chicks in meinem Leben gehört. Die sind mir aber ursprünglich mal tatsächlich durch Coverversionen aufgefallen. Die haben mir wirklich mal Tammy Wynette's Stand By Your Man gecovert. Mhm. Später war doch Tammy Wynette, ne, ursprünglich?
Ja.
Und später dann auch einmal You Can't Hurry Love haben sie, glaube ich, auch. Und das waren eigentlich so meine ersten Berührungspunkte mit den Dixie Chicks. Und ich habe, ja, außer jetzt tatsächlich über unseren Podcast und eure auch vergangene Nominierung oder Björns Nominierung vielmehr, gar nicht so wirklich viel von denen gehört. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Song. Aber es ist eine Überraschung, dass du den wählst, Micha. Also gar nicht mitgerechnet.
Ja, absolut. Wie ich schon sagte, ich habe den ja selber schon mal nominiert, und ich mag an dem Song besonders, dass man durch den Song hindurch, aber insbesondere in einigen Passagen, richtig auch ihren Schmerz spürt und ihre Wut spürt und wirklich so, this is about drawing a line in the sand. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig, und ich finde diese Passage auch so schön, wo sie singt, es ist it's a sad, sad story when a mother will teach her daughter that she ought to hate a perfect stranger und so weiter und so fort, und wo es dann darum geht, dass es am Ende eben Menschen gibt, die denen halt Todesdrohungen geschickt haben, ne? Und also wo sie nicht nur dann das gegen Bush und diese ganze Irakkrieg-Nummer und was da alles war aufgreift, sondern dann eben auch diesen Hate, den sie dafür kassiert haben. Und das war absolut, Micha, also es passt auch gut, wie du das wieder begründet hast mit der Kategorie, weil es für die natürlich eine totale Zäsur war. Nicht in diesem schon auch konservativen Amerika mit der Country-Musik auch natürlich ein Kernklientel gehabt zu haben. Und damit war klar, mit diesem Ding werden sie diese Leute verprellen oder einen Teil davon, was ja auch geschehen ist und in Hass umgeschlagen ist. Also nicht nur nach dem, was sie erst gesagt haben, sondern mit dem Song sozusagen nochmal richtig einen draufzusetzen. Und es ist ja auch dazu gekommen, dass sie dann von vielen Stationen danach nicht mehr gespielt wurden, Also das hat auch auch Konsequenzen in vielerlei Hinsicht für die gehabt. Und heute heißen sie ja auch nur noch The Chicks, ne?
Aus diesem Grund, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, weil das habe ich nicht verfolgt. Haben die sich aus dem Grund irgendwie mal umbenannt oder nein?
Nee, also weg vom Dixie. Glaube ich, weil Dixie halt so ein auch ein belasteter Südstaatenbegriff ist, ne? Der heute einen anderen Klang hat, als er es früher hatte. Finde ich, also jetzt mal unabhängig, dass man das natürlich machen kann, finde ich das dann irgendwie schwierig, wenn dann auch Geschichte umgeschrieben wird, ne? Wenn du dann teilweise den Song nur noch unter The Chicks findest, ne?
Ja,
Das ist mir auch letztens aufgefallen, als ich Terence Trent D'Arby bei Spotify gesucht habe. Ende 80er hat er ja ein großes Album gehabt, ne? Findest du gar nicht mehr, sondern findest dann auch die Songs von damals nur noch unter seinem neuen Namen, weil er sich, glaube ich, dann irgendwann umbenannt hat im Zusammenhang mit einem Religionswechsel. Also hat jetzt auch einen anderen Namen. Finde ich dann schwierig, aber das nur am Rande.
So wie Cat Stevens, ja.
So ungefähr, genau.
Ja. Interessant ist also erstmal, dass du dieses Thema jetzt nochmal ganz anders gedeutet hast, als Daniel es quasi in zwei Vorschlägen schon unterbreitet hat im Intro. Also er hat ja gesagt, biografisch könnte man es deuten, also eigene Abschiede und Neuanfänge, oder wo es explizit vielleicht im Song drin ist. Es geht um Abschied und Neuanfang. Das ist ja hier nicht explizit drin, sondern du hast quasi so ein bisschen Meta geguckt und den Song als ein Abschied und Neuanfang für die Band gedeutet. Was er ja auch ist.
Ja, genau. Also ist ja auch so eine absurde Forderung. Das kommt ja auch in den Lyrics dann auch explizit vor, dass sie, du hast gerade gesagt, ne, dass eine Mutter ihrer Tochter beibringt, eine Fremde zu hassen, nur weil sie das Falsche gesagt hat. Und dann geht's ja noch weiter. Oder dass Leute mir einen Brief schreiben und sagen, ich werde sterben, wenn ich nicht meine Klappe halte und weitersinge. Also dieses Shut up and sing. Das ist ja diese Ironie davon, ne, dass du von einem Sänger erwartest, von dem du sollst die Klappe halten, du sollst einfach nur weitersingen, was natürlich genau das Gegenteil davon ist. Ne? Also du erwartest von einem Sänger nur das zu sagen, was du selbst gut findest und was du selbst vertreten haben möchtest, was sie, glaube ich, dann auch zum Albumtitel gemacht haben. Ja, aber hat ja irgendwie auch die Spaltung der USA nicht vorweggenommen, aber natürlich schon noch mal früher das irgendwie den Finger in die Wunde gelegt, was wir heute noch mehr erleben, 20 Jahre später.
Ich wollte gerade sagen, also auf der einen Seite aktueller denn je, ja, wenn man so in die heutige Zeit schaut, aber dann feststellt, okay, das ist ja dann ganz offensichtlich über 20 Jahre her. Und dann haben wir so in den 2010ern ja auch diesen Begriff der Cancel Culture irgendwie erlebt. Und insofern, ja, du hast völlig recht. Das war dann wahrscheinlich wirklich so ein früherer Vorbote, ne, wo es dann tatsächlich darum ging, was kann man eigentlich noch öffentlich sagen oder wie müssen sich auch Künstlerinnen und Künstler irgendwie positionieren heutzutage? Also ob sie es müssen oder nicht, aber was wird erwartet, sagen wir mal so.
Dachte ich mal, gute Laune, gleich mit der Nummer 3.
Ja.
Aber Björn wollte es ja nicht anders haben.
Nee. Ja. Wollte ja gerade sagen, das ist ja die große Klammer für heute.
Das ist heute Programm.
Ja.
Insofern gucken wir mal, was der Daniel jetzt auf seiner Nummer 3 für Laune bereitet.
Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Song, bei dem man jetzt beim ersten Reinhören gar nicht so darauf kommen würde, den Song in diese Kategorie einzuordnen. Die Rede ist von dem Song If I Ever Feel Better von Phoenix aus dem Jahr 2000. Und über Phoenix habe ich in diesem Podcast, glaube ich, auch schon mal berichtet. Ich glaube einmal und ja, diese Franzosen, sage ich mal. Weil das geht mir mit einigen Bands und Künstlern so immer wieder. So ist es auch mit Phoenix. Ich weiß nicht, irgendwie wissen die, wo mein Melancholie-Knopf ist. Den drücken die dann. Apropos drücken, wir können da ja mal reinhören. And a feed than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt sehr überraschend kommt, weil ich eben noch von Melancholie gesprochen habe und so melancholisch klingt der gar nicht. Also der klingt, ich finde, der klingt ein bisschen zwielichtig, wenn man so sich erstmal auf die Musik, auf die Harmonien einlässt. Aber tatsächlich kommt das dann über den Text. Der Song fängt an mit den Worten: They say an end can be a start. Feels like I've been buried, yet I'm still alive. Und man hört so raus, okay, der Schmerz des Abschieds ist definitiv da. Und dann geht's in dem Refrain nachher: If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. Und das ist das, was ich vorhin so versucht habe, oder was ich so als Raum zwischen Abschied und Neuanfang für mich so identifiziert habe. Also ja, der Abschiedsschmerz ist irgendwie noch da, aber ja, man fängt vielleicht so an, sich zu sortieren und gewinnt halt irgendwie so eine gewisse Klarheit, wie jetzt die Situation ist, und fängt dann an, nach vorne zu blicken. Und dieses If I feel better, wenn ich mich besser fühle, ist vielleicht so ein vorsichtiger Blick nach vorne. So, und Phoenix verpackt für mich diese Melancholie eben in so einem locker leichten Song, der mit so einem fast beschwingten Beat irgendwie daherkommt. Aber ich finde die Schwere, ich höre die in dem Text und die Schwere ist für mich so unter der Oberfläche. Da kommt bei mir tatsächlich das zusammen, was ich eingangs beschrieben habe und was eigentlich auch so mein Einstieg in dieses Thema war. Es ist auf der einen Seite Inhalt, wenn ihr euch den Text genauer mal anhört. Und tatsächlich war das auch biografisch irgendwie ganz passend in der Zeit. Also das waren die 2000er, und der Song passte sehr, sehr gut in meine Lebenssituation, als ich den damals gehört habe. Ich würde behaupten, dass ich den damals, jetzt kommt's mal wieder, haben wir lange nicht erwähnt, der lief wahrscheinlich eine Zeit lang bei Radio 1 so rauf und runter, weil die damals wirklich viel Phoenix gespielt haben. Und ich habe tatsächlich diese Band, die ich wirklich gerne mag, über diesen Song kennengelernt. Bekannter war definitiv ihr späteres Album, Wolfgang Amadeus Phoenix von 2009. Da kennt man so ein paar Dinge. Total coole Band, habe ich auch mal live erlebt. Und ja, haben tatsächlich, und da bin ich dann tatsächlich irgendwie häufiger mal bei französischen Bands oder Interpreten oder auch diesem Dream-Pop-Genre oder eben auch dieser Alternative-Bereich, da bin ich dann häufiger bei denen. Und die haben es mir total angetan.
Dream Pop heißt es? Habe ich noch nie gehört.
Aber ja, weniger Phoenix. Also das wäre, Dream Pop ist eher so, ne? M83 beispielsweise. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Vielleicht spätestens vom Oblivion Soundtrack. Damit sind die mal ein bisschen bekannter geworden. Das ist so Dream Pop. Und das finde ich so right in the feels. Ne? Also das ist schon sehr, sehr melancholisch oder löst schon eine gewisse Melancholie bei mir aus. Aber gut, Phoenix ist wahrscheinlich mehr so Alternative Rock Pop. Ja, die würde man wahrscheinlich eher so in den Indie-Bereich.
Das waren auch die Listomania gemacht haben.
Richtig, ne? Genau, ja. Genau.
Ja, genau. Ja, cooler Song, coole Band. Hast du denn damals dann auch schon so auf die Texte geachtet? Also war dir das denn bewusst, weil du gerade gesagt hast, das war auch eine Phase, wo du dich da wiedergefunden hast? Ja. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, den Text von Listomania, obwohl ich den schon so oft gehört habe, den Song. Ja. Ist bei mir dann nicht so richtig durchgedrungen. Aber das war jetzt dann bei dir anders, auch schon damals.
Bei dem Song war das explizit so. Also ich habe ja schon an anderer Stelle mal betont, dass ich eher, also dass bei mir erst Musik ankommt und dann kommt Text an. Ja. Manchmal
kommt der Text auch gar nicht an bei dir.
Das kann auch passieren, ja. Ja, da bin ich irgendwie komisch verdrahtet. Aber nee, tatsächlich, im Normalfall ist das so. Aber bei diesem Song, den habe ich tatsächlich wirklich, also so aus der Erinnerung heraus, den habe ich im Radio gehört und das war mein erster Berührungspunkt mit dem. Und es war ganz, ganz krass über den Text getriggert, weil dieses If I ever feel better, wie es halt so ist, ne, wenn man ja durch solche Phasen durchgeht und durch die Phasen von Abschiedsschmerz durchgeht, dann ist das so die Frage, die dann immer wieder mal mitschwingt, ne, wenn es mir dann mal besser geht. Oder wann hört es endlich auf? So, und dann kommt eben dieser vorsichtige Blick nach vorne und das bildet dieser Text tatsächlich sehr gut ab. Also ich kann euch sehr empfehlen, diesen Song wirklich mal zu hören, weil der hat was. Das klingt in so einem 20-Sekunden-Snippet gar nicht so sehr danach, aber wenn ihr den mal ganz hört, oder vielleicht wirklich auch mal in die Alben reinhört, tolle Sachen dabei.
Ja, spannend. Ich kenne den gar nicht, hab davon noch nie gehört. Mhm. Aber ich bin fasziniert davon, weil es ist doch total spannend zu sehen, was für eine Musik oder was für ein Song, was für ein Text bei einer Person bestimmte Emotionen einlädt. Mhm. Das ist doch einfach irre, wie das gelingen kann, über so unterschiedliche Kanäle. Und also wenn ich diesen Song jetzt gehört hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, von meiner Brille aus, dass das jetzt melancholisch, oder würde mich nicht in ein melancholisches Raum reinladen. Ja. Und so, und deswegen finde ich das total spannend, wie du das erzählst.
Und es ist ja auch so, das wird euch ja auch so gehen, wenn ihr euch dann an so ältere Songs erinnert, dass ihr euch vielleicht auch daran erinnert, also dass ihr eine konkrete Situation oder ein Bild von euch selbst im Kopf habt. Und bei dem Song ist es so, dass ich tatsächlich mit Kopfhörern durch die Straße zum Bahnhof laufe oder irgendwie sowas. Und das war ja auch so die Zeit, in der wir studiert haben, die 2000er und da sehe ich mich so, ne? Also da sehe ich, hab ich wirklich so ein ganz konkretes Bild, wie also ich bin in Bewegung, das will ich damit sagen. Also das ist ein Song nicht, wo ich einsam zu Tode betrübt irgendwie auf der Couch sitze, sondern ich bin in Bewegung, laufe irgendwie von A nach B, hab Kopfhörer auf. Und deswegen, ich weiß also, dass der wirklich auf meinen Playlists damals schon drauf war. Was für Playlists auch ich da immer noch hatte, keine Ahnung, was hatte man, MP3-Player? Ich hatte einen Mini-Disc-Player damals, ja, also ich
habe wirklich Laserdisc, Mini-Disc, you had it all.
Ja, ich habe viel ausprobiert. Ach so. Genau, ja. Aber der war
definitiv. Wer übrigens Daniels Laserdisc-Player haben möchte, der muss sich melden. War das nicht so? Der steht noch bei dir oder ist der schon weg?
Der ist schon lange.
Haben wir den verlost?
Ja, genau. Alles muss raus. Ja.
Alles muss raus.
If I Ever Feel Better von Phoenix von 2000 auf meiner.
Spannend, haben wir ja schon wieder eine interessante Bandbreite, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich bin ja sowieso überzeugt davon, dass wir heute keine Überschneidungen haben werden. Aber schauen wir mal.
Erweiter doch mal die.
Das ist ganz interessant. Zum einen, also in meinen Top 3 gibt es heute zwei Songs von Personen, die ich schon mal in einer anderen Top 3 Dreipod-Folge erwähnt habe, also nominiert habe. Mit anderen Songs aber damals. Der dritte nicht. Da habe ich den Interpreten aber auch schon mal erwähnt. Und dieser dritte Song, ich habe lange überlegt, ob ich den raufnehme, weil das ist für mich kein Song für jeden Tag. Aber es ist ein Song für bestimmte Tage oder Momente und auch einige in meinem Leben, wo ich persönlichen Bezug zu habe.
Wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbst es so bestimmt. Wenn das Schicksal uns alles nimmt, vertrau der Zeit. Denn immer wieder geht die.
Ja,
das ist so schön.
So ist es halt. Immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens aus dem Jahr 1900. Oh, jetzt habe ich die falsche Seite auf. 67.
Ach, Björn. 67. Aber die Aufnahme ist älter, oder?
Die Aufnahme ist, und ich habe sie ganz bewusst gewählt, die Aufnahme ist eine Aufnahme, da war er schon 80.
Okay.
Krass.
Aber nicht live, sondern nochmal auf einer
Kompilation.
Live, okay.
Cool. Er war ja live sowieso noch mal besser als, fand ich immer, als im Studio Aufnahmen. Ja, und ich meine, immer wieder geht die Sonne auf, ist ja sozusagen textlich ziemlich auf die 12 für die heutige, für den Titel der heutigen Sendung, wie alle meine drei Titel. Und es ist, wie gesagt, etwas, was ich nicht jeden Tag hören kann, aber es ist etwas, was für mich an diesen ganz bestimmten Tagen, an denen man eben in einem Abschied ist oder in einem Gefühl von Abschied, in einem Gefühl von Melancholie hängt, in einer Erinnerung schwelgt, dann finde ich es immer wieder ein schönes Lied, weil es eben diese beiden Seiten kombiniert, dass den Abschied, die Melancholie und dann im Refrain, im Chorus ja ganz klar die positive Botschaft der Zuversicht, immer wieder geht die Sonne auf. Was ja die Metapher dafür ist, dass man eben zuversichtlich bleiben kann, dass sich die Dinge auch zum Guten wenden, dass es auch wieder andere Tage gibt. Und Das in Kombination mit Udo Jürgens Stimme passt für mich.
Win-win, ja.
Ja, sozusagen.
Mir ist gerade noch mal bewusst geworden bei dem Ausschnitt, den du gewählt hast, also gerade bei der Strophe, nicht beim Refrain, sondern gerade bei der Strophe, wie sehr er in der Tradition französischer Chansons gesungen hat. Da bin ich dann wieder auch bei diesem, bei Melancholie, ne? Weil französische Chansons ja auch immer sehr von Pathos und Melancholie und den Schmerz so richtig raussingen aus tiefstem Herzen und aus tiefster Seele heraus. Und deswegen passt es für mich so gut gerade. Also auch, wenn Udo Jürgens bei mir da jetzt nicht so weit oben wäre, aber das, ja, es wirkt schon sehr stimmig. Und gut, dass du jetzt Udo Jürgens wählst, das ist jetzt auch keine komplette Überraschung. Aber ja, also von der, also auch von der Art und Weise, wie er singt, und das ist mir gerade noch mal bei der Strophe bewusst geworden. Ja.
Meinst du, komm d'habitude?
Ja.
Daniel.
Ja, genau da.
Da war doch was.
Da war was. Ja, die Älteren erinnern sich.
Ja. Ja. Ja, Sprache ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube und ich, dass dafür gibt es auch keine rationale Erklärung. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair. Wahrscheinlich würde mir der Song sogar auf Französisch oder auf Englisch besser gefallen. Weil es immer für mich zumindest dann sehr schnell, sehr kitschig klingen kann. Und jetzt kann man sagen, okay, ja, das, Micha, das sind deine Komplexe, deine Angst vor dem Kitsch. Umarme doch den Kitsch und den Schmalz. Aber es ist, wie es ist. Und ich glaube tatsächlich, und das trifft ganz gut, diese Chanson, ich glaube, da hat er sich ja auch zu bekannt, ne? Also das war, Udo Jürgens war ja dann auch wirklich immer mehr Chanson als klassischer Schlager. Dass mir es, glaube ich, leichter machen würde. Aber Björn ist ja nicht auf der Welt, um es mir leichter zu machen. Das wissen wir nur alle.
Ich glaube, dass das ja ein hochdeutsches Phänomen ist. Also das ist ja noch nicht mal eine kognitive Abwertung der deutschsprachigen Musik, die du sagst, sondern es ist ja ein Erleben. Und ich glaube, wenn die Amerikaner so erleben würden Musik, muss man sich mal vorstellen, dann hätten die keine Musik. Nicht weil ja textlich, weil das ist ja genau das, was du gerade sagst, nicht? Das würdest du in derselben Sprache anders verorten. Das heißt, in vielen anderen Ländern, vor allem in den englischsprachigen Ländern, von der wir ja viel Musik beziehen, sind ja, dann wäre derselbe Text ist ja oft gar nicht mehr rezipierbar. Und ich finde das total faszinierend, dass das in Deutschland ist. Du bist, glaube ich, nicht der Einzige, oft so verbreitet ist und auch, dass die deutsche Musik, vor allem wenn sie sehr direkt daherkommt oder auch vielleicht pathetisch, dass sie dann nicht mehr so erlebbar ist, wie das in anderen Kulturkreisen mit der muttersprachlichen Musik ist. Zum Glück geht's mir nicht so, und ich kann das genießen, zumal dieser Song für mich auch biografisch schon lange Bestandteil meines Lebens ist, und es gibt so ein paar krasse Sachen, finde ich, auch mit Musik. Nicht nur, dass Musik ja Gefühle doppelt so laut machen kann. Ne? Ich bin in dieser Schleife drin, weil Micha, wir hören dieses Lied jetzt im Radio. Meine Tochter will nicht mehr aufhören, dieses Lied zu hören. Also
echt.
Ja, Glasperlenspiel. Beamt mich zum Beispiel dieses Lied ganz schnell an bestimmte Tage, Orte meines Lebens zurück. Und es ist wie so eine Einladung, wieder da zu sein für einen Moment. Und das finde ich halt, also das finde ich generell an Musik total krass. Und bei dieser Song, der macht das ganz besonders und zumindest zu einigen schon lange zurückliegenden Tagen und Phasen. Und gleichzeitig kann ich den eben auch nicht jeden Tag hören. Das wäre mir too much. Also ich finde, dass da bin ich dann vielleicht wieder bei dir, Micha. Sage, es ist so auf die 12, dass es Tage gibt, an denen ich sage, nee, sorry, das ist mir jetzt zu viel auf die 12.
Und diese Tage, die du beschreibst, zu denen du zurückgebeamt wirst, sind das auch Tage, an denen du den Song gehört hast?
Ja. Genau. Es sind ganz bestimmte Momente, in denen ich diesen Song gehört habe. Die dann aber auch den ganzen Kontext dazu natürlich dann auch wieder einladen, ne?
Also ich fühle das auch so, was sie eben gesagt hat. Also insbesondere ist einem oder war einem über lange Zeit so deutsch gesungenes irgendwie immer so ein bisschen peinlich vielleicht. Also hat man so ein bisschen, hat man da irgendwie so einen Widerstand in sich? Weil ich glaube auch viele, weil du hattest eben die Amerikaner irgendwie als Beispiel gebracht, ich glaube auch in vielen anderen europäischen Nationen, also wenn ihr an die Italiener, die Franzosen habe ich ja eben selber gebracht, das Beispiel, aber auch an Spanier, Portugiesen denkt, also was es da auch für eine Tradition der eigenen Musik und der eigenen Sprache in der eigenen Musik gibt, weiß ich nicht, vielleicht haben wir das weniger. Und
ich weiß nicht. Wir haben ja auch Songs gehabt, wo wir auch alle einer Meinung waren. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade an Heinz Rudolf Kunze gedacht. 80er Jahre, Dein ist mein ganzes Herz. Und das ist dann schon auch subtiler ausgedrückt. Also ich glaube, es hängt nicht nur mit der eigenen Sprache zusammen und dass man da vielleicht so ein bisschen sich unwohl fühlt, weil man die halt noch mal direkter versteht, als man jetzt das Englische oder Französische verstehen würde, sondern weil es halt auch da Unterschiede gibt, wie sehr, wie Björn gerade gesagt hat, wie sehr gehe ich auf die 12? Wie sehr geht es in Richtung, mal böse ausgedrückt, Kalendersprüche?
Aber auf der anderen Seite hast du ja gesagt, dass du es in einer anderen Sprache, würde es dir besser gefallen. Das würde ja genau sozusagen den Punkt bestätigen.
Genau, weil es dann auch nicht die, selbst wenn ich jetzt die englische Fassung genauso verstehen würde, hat es nicht diese Unmittelbarkeit wie im Deutschen.
Genau, ja. Ja, ja, insofern ist es ne, also vielleicht auch einfach eine Mischung an Dingen.
Vielleicht hat es auch mit einer gewissen Reife zu tun und einem gewissen Alter zu tun, dass man da dann vielleicht auch drüber steht und sagt, ja, na klar, ist Heinz Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz. Natürlich ist es ein geiler Song. Ja. Das hätte man als Teenager vielleicht sich jetzt nicht getraut oder ich hätte mich das vielleicht nicht getraut als Teenager. Aber
es sei denn, du wirst wie Björn als alte Seele geboren.
Ja. Oder so. Und heute, Daniel, bist du Stammgast in der Hafenbar
am Alexanderplatz. Stammgast. Dezent übertrieben, aber okay.
Bevor wir in diese Geschichte einsteigen,
ja,
wäre meine Empfehlung, dass Micha uns in seine Nummer 2 mitnimmt.
Meine Nummer 2 stammt aus, ja, sind wir gerade wieder beim Thema Gefühle zeigen. Meine Nummer 2 stammt nämlich aus einem Musical. Und da singt man ja ganz, ganz oft über das Innenleben. Also die Sachen, wo man einfach sagt, das lässt sich jetzt nicht mehr mit normalem Musical-Dialog ausdrücken. Jetzt muss ich singen. Ich muss also über meine Gefühle singen.
Du meinst, da geht's ja nie auf die 12, ne?
Da geht's ja nie. Das ist ja wirklich, da ist ja immer Subtilität angesagt. Und ja, auch bei diesem Song, aber zu meiner Ehrenrettung, es ist eher ein Song oder das Musical ist eher unbekannt. Aber trotzdem ist der Song ein ziemlicher Klassiker, wurde ganz oft schon gecovert. Von Nina Simone bis Avicii, von Sammy Davis Jr. bis David Guetta. Auch George Michael hat diesen Song gesungen. Aber ich habe nicht die Version von George Michael genommen. Und ich möchte bitte, dass das jetzt auch gewürdigt wird. Denn noch jemand hat den Song noch besser gesungen als George Michael. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar. Aber es war so. Und es freut mich besonders, dass ich diesen Namen des Interpreten jetzt mal nennen kann, außerhalb von einer Weihnachtsfolge. Denn der Interpret ist Michael Bublé und der Song ist Feeling Good. Der Song ist von 2005. Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Melodie im Ohr habt. Es ist auf alle Fälle so ein dezentes Bond-Feeling, würde ich sagen.
Ich habe sogar die Version im Ohr.
Sehr gut. Dann hast du sie gleich nochmal im Ohr, weil wir spielen sie jetzt mal an. Feeling good. Mir geht es jetzt auch besser, nachdem wir das gerade nochmal gehört haben. Natürlich viel zu kurz, wie das immer so ist hier. Und ich habe den Song gewählt, weil ich einfach diese Power total liebe. Ich liebe sowieso diesen Big Band Sound, auch eine Sache, die sich über die Jahre, Jahrzehnte hätte ich fast gesagt, bei mir rausgebildet hat. Und ich liebe auch die Stimme von Michael Bublé und habe bei dieser Gelegenheit festgestellt, ich liebe sie nicht nur bei Weihnachtssongs, sondern auch bei einem Song wie diesem hier. Und die war auch nie kraftvoller als hier, fand ich. Und es ist halt, wenn wir jetzt mal gucken, okay, was hat das mit Abschieden und Neuanfängen zu tun? Es geht ja darum, dass der Erzähler sagt irgendwie, it's a new dawn, it's a new day, also eine Art Wiedergeburt. Und auch die Verbindung zur Natur spielt hier interessanterweise eine Rolle. Er sagt ja irgendwie, die Fische im Meer wissen, wie ich mich gerade fühle und geht dann so durch die Natur und stellt halt fest, wie sehr er sich verbunden fühlt und diese Kraft dieses Neuanfangs in sich spürt. Und das fand ich, das hat für mich dann irgendwie, hat mich dann angesprochen, als es um dieses von Björn bestimmte Thema ging. Und da war ich dann schnell bei Michael Bublé und Feeling Good.
Wahnsinn. Aus welchem Musical ist das denn? Hast du schon gesagt?
Habe ich noch nicht gesagt. Es ist von 1964, The Roar of the Grease Paint. Also sehr obskur. Ist jetzt nichts, was jetzt in Deutschland irgendwie aufgeführt wurde, hat aber tatsächlich ein paar Lieder hervorgebracht, die es dann überdauert hat. Und Nina Simone, die hatte jetzt mit dem Musical nichts zu tun, aber die war die erste, die es dann Mitte der 60er groß gemacht hat. Und dann kamen halt ganz, ganz viele Coverversionen.
Der Micha haut hier heute einen Blindsider nach dem anderen raus. Also Dixie Chicks hätte ich nicht mitgerechnet, Michael Bublé hätte ich nicht mitgerechnet. Ich freue mich über Michael Bublé, weil ich auch finde, dass er eine ganz großartige Stimme hat. Und du hast es vorhin so schön gesagt, umarme den Kitsch, umarme den Schmalz. Das muss man ja auch machen, wenn man Michael Bublé hört, den Schmalz so ein bisschen umarmen. Aber das liegt halt eben daran, der hat auch wirklich so eine krasse Stimme. Und wie du es ja auch gesagt hast, man kennt ihn halt eben aus vielen Weihnachtssongs. Genau, aber ich habe gar nicht an diesen Song gedacht, aber so wie du es auch gerade hergeleitet hast, also auch mit diesen Naturphänomenen und dieses Birds Flying High, womit der Song ja auch beginnt, das ist ja auch eine wunderschöne Metapher, ne? Also jetzt, wo ich gerade mal so ein bisschen länger drüber nachdenke, weil ich habe bei meiner Top 3 so überhaupt nicht in diese Richtung gedacht, aber und tatsächlich total interessant, dass du wirklich Michael Bublé wählst bei der Auswahl, die es da letzten Endes gibt für diesen Song.
Es ist ja, eigentlich ist die Folge ja eine Osterfolge, ne? Insofern können wir vielleicht die Tradition starten, ne? Dass das ein Ostersong ist, ne? So wie Michael Bublé viele Weihnachtssongs hat, ist Feeling Good für mich jetzt, ab jetzt ein Ostersong.
Ah, okay. Ja.
Passt ja auch zu Neuanfängen, Ostern, nicht? Die Geburt, der Neuanfang draußen in der Natur.
Mann, jetzt wird ein Schub raus.
Wirklich.
Und Michael Bublé hat das schon vor langen Jahren kommen sehen.
Ja.
Ja. Ist spannend. Also ein schöner Text. Und der Text, der überzeugt mich hier auch viel mehr als der musikalische Flow. Das ist etwas, was mich emotional nicht so abholt. Aber ich mag Michael Bublés Stimme auch total. Und grandioser Typ. Muss auch sagen, ich hätte nie und nimmer, also das war jetzt gar nicht in meinem Suchspektrum für heute.
Nee, bei mir auch nicht.
Nee, also ich mag den Song total gerne, hab den auch auf einer Playlist. Und der Grund, warum es jetzt bei mir vielleicht auch nicht für die 1 gereicht hat oder wo ich so gesagt habe, war, es ist dann doch mehr Neuanfang als Abschied. Klar, sobald du einen Song wählst, wo es um Neuanfang geht, dann ist es auch immer eine Verabschiedung eines alten Lebens oder eines Teils vorher. Aber es gibt Songs, wie zum Beispiel meine Nummer 1, die nachher kommen wird, die das nochmal besser verkörpern, diese beiden Aspekte.
Ja, aber insofern passt ja auch, du meintest ja gerade, klingt wie so ein Bond-Song und das passt ja irgendwie auch total.
Ne? Total. Also
weil ich finde, so Bond-Songs haben ja auch ganz oft so was Zwielichtiges, so was Uneindeutiges und das steckt ja auch da drin. Und wenn man, also wir können jetzt darüber streiten, ob wir sagen, gut, es gibt einen Abschied und es gibt einen Neuanfang, aber manchmal, und das habe ich ja versucht mit Phoenix auch so ein bisschen auszudrücken, manchmal changiert das so ein bisschen. Ne? Dann geht man 2 Schritte vor und wieder einen Schritt zurück und dann ist man wieder irgendwie in dieser alten Emotion und dann kommt wieder was Neues. Und insofern, das wirkt gerade auch total stimmig, wenn man sich daran erinnert, wie zwielichtig dich dann halt eben auch diese Bond-Songs sind, so vom
Klang her. Fälle. Ja, das stimmt. Was du auch gesagt hattest mit Phoenix, ne, es ist dann nicht nur Abschied und Neuanfang, sondern auch vielleicht Optimismus und Wehmut, die dann irgendwie nebeneinander stehen und in einem Song idealerweise beide verbunden werden.
Ja. Wir arbeiten heute so ein paar Synonyme raus. Das
ist auch so ein bisschen therapeutisch auch gerade.
Ja, deep shit hier heute.
Ein bisschen ist gut.
Ja, Björn, wir machen gerade deinen Job, ne?
Ja. Du lehnst dich hier schön zurück.
Ich bin hier nur der Prozessverantwortliche.
Genau.
Das ist das Problem.
Du bist schön
locker. Apropos Prozess. Wir gehen jetzt mal einen Schritt vor und keinen zurück. Und zwar zu Daniels Nummer 2.
Ach, gut. Dann legen wir nochmal richtig los.
Schön.
Ja, Easy von den Commodores von 1977. Ich mach da gleich mal weiter, wo ich bei meiner Nummer 3 aufgehört habe. Auch das ist ein sehr ambivalenter Song für mich, weil er ja im wahrsten Sinne des Wortes so easy daherkommt, so vom Klang. Und wenn ich den so höre, also ich könnte den tatsächlich dann Sonntagmorgen so, wenn ich durch die Straßen schlendere zum Brötchen holen, könnte ich den hören. Aber der Text, der deutet dann halt eben auch wieder was ganz anderes an. Fängt ja mit den Worten an, I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Also auch hier steckt erstmal eine Portion Abschied gleich zum Auftakt. Also vom Text her startet der wenig subtil, der Song. Und deswegen ambivalent, weil wenn ich den Instrumentalpart höre, dann geht's halt irgendwie echt auseinander. Es geht dann aber, wenn man das so weiterhört, finde ich, weniger jetzt nur um den Schmerz und jetzt vielleicht das Verarbeiten einer gescheiterten Beziehung, und nicht nur Blick zurück, sondern das ist halt irgendwie so eine Klarheit, so eine Analyse, so ist die Situation jetzt, und dann kommt aber auch so der Blick nach vorne. Und insofern ist auch dieser Song, der bewegt sich in dem Raum dazwischen, finde ich, so ein bisschen zwischen eben Abschied und Neuanfang. Und was ich schon immer sehr an dem Song mochte, dass er so wunderschön reduziert ist und fast so ein bisschen untypisch ist für die Commodores, die ja sehr stark aus dieser Motown, R&B, Soul, Funk-Richtung der 70er kommen, später auch stärker stilistisch so in den Disco so ein bisschen reingegangen. Und hier ist es wirklich so total reduziert, fängt mit Lionel Richies Klavierspiel an, locker und leicht arrangiert, und ja, die Melancholie zwischen Abschied und Neuanfang, die liegt für mich tatsächlich einmal wirklich im Text, aber dann auch in den Harmonien, und ist ein wunderschöner Song, den ich immer wieder gerne höre.
Das ist ein Song, der wieder ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich mehr auf den Text achten sollte, als nur im Refrain hinzuhören.
Weil ich dachte,
an mir ist das völlig vorbei. Ja. Also klar, ich kenne auch die erste Strophe, oder jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mich auch daran erinnert, wie der Song losgeht. Ne? Aber das nie, wie würd ich sagen, nie problematisiert. Mhm. Sagen wir mal so. Dass das ja doch unterschiedliche Facetten sind. Ne? Gerade weil der Song auch dazu einlädt, ne? Das so ein bisschen dieses sehr smooth einfach nur hinzunehmen. Ja, habe ich so noch nie gesehen. Aber es ist natürlich eine grandiose Komposition.
Ist das für dich jetzt ein Song über Abschied und Neuanfang, den du sozusagen, wo du von außen sagst, so ordne ich das ein, so wie du es gerade getan hast, oder hat das auch biografisch einen Bezug zu Abschied und Neuanfang für dich?
Nicht so krass wie Phoenix, zugegebenermaßen. Den kann ich jetzt nicht auf einzelne Situationen oder Lebensphasen so verorten, wie ich das bei Phoenix kann. Aber trotzdem ist das ein Song, der sich auch immer mal wieder, Stichwort chronologische Playlist, der sich da immer wieder wiederfindet. So. Und der mich auch immer wieder unter dem Aspekt Zuversicht, Björn, du hast das Wort Zuversicht vorhin verwendet, der holt mich da irgendwie immer wieder ab. Und das liegt, glaube ich, dann auch viel stärker so eben an der Musik. Und ich habe ganz bewusst natürlich diesen Ausschnitt eben gewählt, weil ja dann nochmal um Halbton höher transponiert wird. Und das ist ja auch nochmal so ein Uplift, ne? Das ist ja auch nochmal so, boah, jetzt nochmal alles geben, und jetzt bricht die Zuversicht und der Blick nach vorne nochmal so richtig durch, also auf einer musikalischen Ebene. Insofern, nee, also ich kann es jetzt nicht auf einzelne Phasen oder so beziehen. Es ist aber ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, was ich immer wieder in meinem Leben hatte. Und da passte dieser Song immer wieder gut hin.
Ja, ja, spannend. Ja, schöner Song.
Ja, ich mag den auch.
Fast so gut wie das Cover von Faith No More.
Ja, ja, das fand ich damals auch super. Besser. Und ich muss gestehen.
Weil es genauso klang. Also das finde ich immer ein bisschen billig, wenn du ein Cover machst und es klingt eigentlich genauso, außer dass ein anderer Sänger am Mikro steht.
Ja. Es war ja von 94 oder so, glaube ich, ne, das Cover, sowas
irgendwie
kannte.
Irgendwie sowas.
Und da muss ich auch gestehen, ich kannte das Original damals nicht. Ich fand die Version von Faith No More, ich fand die cool, und aber ich kannte tatsächlich das Original der Commodores nicht. Das habe ich das irgendwann später gerafft, dass die das gemacht haben. Tatsächlich bin heute Team Original, also ganz, ganz eindeutig. Also auch gerade aufgrund der eben beschriebenen Motown-Tradition, mit der ich ja auch sehr, sehr viel anfangen kann. mit der Musik aus dieser Zeit und die unter diesem Label veröffentlicht worden ist.
Ja, also grandioser Songwriter, Lionel Richie.
Ja, total. Total.
Richtig. Und schöne Stimme.
Ja, richtig gute Sachen gemacht.
Mhm. Ja, schön.
Easy like Sunday morning.
So ein Teil in mir ist ja ein bisschen, hat ja so ein bisschen so wieder diesen Charme-Aspekt auch, weil ich ja wieder mit musikalisch, ja, aus eurer Sicht niederer Kost um die Ecke komme. Aber auch bei meiner Nummer 2 bleibt da.
Nein, das stimmt auch gar nicht.
Es hilft ja auch nichts. Ich komme ja nicht aus mir raus. Also insofern.
Es kommt da vom Herzen.
It comes from the heart.
Das haben wir doch alles schon besprochen hier.
Haben wir schon besprochen. Ja. Für mich aber wird das jetzt gleich eine ganz besonders schwere Stunde, denn er hat vor kurzem gerade despektierlich, so habe ich es zumindest reininterpretiert, in diesem Podcast über den Interpreten meiner Nummer 2 gesprochen.
Okay.
Und ich hatte ihn bei den Top 3 Gesangsstimmen männlich nominiert.
Ja.
Hans Harz. Der Harzer.
Und dieser Song, der hat für mich wirklich einen biografischen Hammer drin. Deswegen ist der hier auf der Nummer 2. Spiel doch mal an, Micha.
Mussten wir das jetzt als Werbung eigentlich kennzeichnen?
Ja. Mir kommt Tränen, da werde ich wirklich emotional aktiviert. Und ja. Schön. Dieser Song ist deswegen drin, weil ich im Alter von 16 Jahren 1994 ein Austauschjahr in die USA gemacht habe. Und am Vorabend der Abreise saß ich mit ein paar Freunden zusammen und wir haben uns sozusagen verabschiedet. Und am nächsten Morgen ging der Flug in die USA und wir saßen da bei Andy in der Wohnung. Shoutout Andy. Und als wir eigentlich gerade gehen wollten, als wir uns gerade verabschieden wollten, hat Andy gesagt, warte mal Björn, ich hab noch einen. Und dann hat der Hans Harz rausgehauen zum Abschied. Und deswegen ist das für mich für immer in mein Herzen eingebrannt, als der Song zwischen Abschied und Neuanfang. Weil das war für mich damals biografisch einfach, ich als 16-Jähriger sozusagen rauszugehen, von den Eltern weg, ein ganzes Jahr auf einem anderen Kontinent alleine sein. Es war ein Abschied vom Elternhaus, es war auch ein Abschied aus den Freundes- und Schulkreisen. Wer weiß, wie es wieder sein wird, wenn du wiederkommst. Wirst du mit diesen Leuten noch was zu tun haben? Wirst du wieder da ankommen können? Wirst du da drüben gut ankommen können? Also für mich ist das biografisch in a nutshell das, was wir hier heute machen. Und ich muss ein bisschen darauf achten, nicht zu sehr auf den Text zu hören, wenn ich mir den Song anhöre, weil der kann mich da rausholen, denn also das ist nicht nur auf die 12, sondern das ist eine Aneinanderreihung von Kalendersprüchen, die teilweise sogar widersprüchlich sind. Aber deswegen muss ich das wegholen. Aber die reine Emotion und das Krasse ist, ich komme nicht drum rum, wenn das Ding angeht, dass es mich sofort körperlich ergreift wegen dieser damaligen Erfahrung. Und das finde ich einfach geil an Musik.
Also,
total schön erzählt. Ich kann es total nachfühlen. Aber hatte der vor diesem Abend, vor dieser Abschiedsfeier auch schon diese Bedeutung gehabt?
Nein.
War das ein Song zwischen euch?
Nein.
Okay.
Ich kann sogar auch gar nicht rückblickend sagen, wisst ihr genau, wann der in diese Becks-Werbung gekommen ist?
Irgendwann in den 90ern, aber.
Es war wahrscheinlich damals schon, also wahrscheinlich kannte ich den schon aus der Becks-Werbung oder so.
Frühen 90ern.
Ja. Aber der hatte null, ich hatte null Bezug zu diesem Song und das war nur dieser eine Abend, nur dieser letzte Moment und, ja.
Also ich hätte nicht mal die Biermarke noch nennen können, aber.
Das grüne Schiff.
Ja.
Sail away.
Also wir müssen natürlich sagen, es gibt auch andere Biere, ne? Also Bitburger und Krombacher und so. Also,
aber die bezahlen uns nicht.
aber Becks ist schon das Beste, ne?
genau, sehr schön. Ach Björn, du hast das so schön erzählt. Also man nach der Geschichte kann man dir sowieso nichts mehr übel nehmen. Das und jetzt irgendwie hier Hans Harzdissen und so, das geht ja nicht, ne? Also,
nee, du hast natürlich recht. Sowas macht, der hat auch kein Herz.
Nee, und also du hast schon recht, so der Text, der ist subtil wie ein Flugzeugträger. Also das ist halt ne? aber die Geschichte dazu, die ist natürlich ein Kracher. Hat Andi das dann performt oder hat er dann Ghetto Blaster dabei gehabt und aufgedreht?
Wir waren bei ihm in der Wohnung. Er hatte auch immer eine tolle Anlage und wir haben halt Musik gehört, wir haben gequatscht.
Ach so,
okay. Wir haben uns, es war quasi wirklich gedacht als letzter Abend unter Freunden, bevor man ein Jahr weggeht. Und ich finde, wie im Aufbruch hat er gesagt, komm, einen noch hau ich noch raus, einen habe ich hier noch. Und dann hat er das Ding angemacht und ja, ich meine, es war einfach eine emotionale Situation deswegen, weiß nicht, könnte das mal einer untersuchen, aber Neurowissenschaftler oder so, ja, es hat bei mir zu einer totalen Verknüpfung damit geführt.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist damit dann alles gesagt. Also das ist, diese Verknüpfung ist halt da und du hast es wunderbar beschrieben, was da in dem Moment eigentlich alles auf dem Spiel stand, so in Sachen Abschied und Neuanfang. Und damit ist der Song absolut legitim auf dieser Top 3.
Unantastbar eigentlich, ne? Hall of Fame,
Material. Eigentlich können wir jetzt Schluss machen. Also,
eigentlich ist nur die Frage, warum das nicht auf der 1 gelandet ist, ne? Also das nochmal zu toppen, Björn, das wird dann nochmal schwierig.
Werdet ihr sehen.
Aber ich stelle mir auch gerade vor, das war ja auch die Zeit, von wegen, als Daniel gerade gefragt hat, wie hat er das vorgespielt, irgendwie Ghetto Blaster, das war ja noch die Zeit, wo es so Compilation-CDs gab mit Werbespot-Songs, wo dann irgendwie Levi's und sowas drauf war und Autowerbung. Ja, aber es passt natürlich sehr schön. Aber hier kommt auch wieder das zum Tragen, was wir vorher angesprochen haben, ne, auf Deutsch, das wäre dann halt vielleicht dann wirklich ein bisschen drüber, wenn er auf Deutsch diesen Text dann vortragen würde. Ne? So lässt sich das ein bisschen verschleiern, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ein bisschen wirklich sehr, sehr direkt.
Ja. Also es ist so, dass ich wirklich auch jetzt gerade, wo ich zum Beispiel ja für uns hier heute einen bestimmten Ausschnitt ausgewählt habe und welchen Ausschnitt nimmst du am Ende eigentlich beim Refrain gelandet bin, weil ich die anderen Textzeilen, die sind also so platt, die sind so hart, dass das, also da komme ich in so eine kognitive Dissonanz, ja, wo
ich hätte auch jetzt Schwierigkeiten, mich an die Strophe zu erinnern, weil natürlich auch immer nur der Refrain zu hören war im Werbespot. Ja,
im Werbespot, genau.
Und ich jetzt mit dem Oeuvre von Hans Harz nicht ganz so vertraut bin.
Also lassen wir einfach für the magic of the moment den Text mal außen vor und denk einfach nicht drüber nach.
Letzten Endes ist ja auch die Metapher auf die 12, ne? Also dieses Segelschiff und man verlässt einen Hafen, bricht auf, eine Fahrt ins Ungewisse, Abenteuer. Irgendwo kommt man an, also das passt ja schon ganz schön zusammen, so, ne? Und da müssen wir gar nicht irgendwie großartig auf den Text achten. Und da geht's mir wie Micha. Ich könnte jetzt den Rest auch nicht, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich den Song wirklich mal von Anfang bis Ende gehört habe. Also das letzte Mal war dein Snippet hier von vor x Jahren.
Es war aber die weißen Tauben sind müde.
Genau. Stimmt, es war
der Pazifismus-Song.
Ja, stimmt. Er hat auf Deutsch gesungen.
Ja. Stimmt, ja, stimmt. Das war ja gar nicht Sail Away,
Aber wir haben trotzdem, glaube ich, hatten die gleiche Assoziation mit Sail Away, weil das natürlich für unsere Generation der Song ist, mit dem er bekannt wurde.
Hat das nicht auch mit Joe Cocker gesungen? Hat das auch
mal? Und dann später nochmal mit Joe Cocker. Und dann ist glaube ich, sogar auch die Joe Cocker-Variante in die Werbung gekommen oder sowas.
Ja, irgendwie was war da, ne?
Ja.
Ach, Björn, sehr schön.
Das war schon unsere zweite Runde.
Ja.
Biegen wir auf die Zielgerade.
Sensationell.
Micha, du bist wieder dran mit deiner Nummer 1 für heute.
Meine Nummer 1. Ich fange mit der finalen Runde an. Meine Nummer 1 ist ein bisschen seltsam, weil ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Song. Was erstmal seltsam klingt für eine Nummer 1, wo man sagt, ja, das muss ja eigentlich nur Best of the Best sein. Aber jedes Mal, wenn ich den Songtitel lese, denke ich, oh ja, kenne ich, bisschen überhört, fast schon so ein Klischee. Und die Tatsache, dass Hermes Hausband den Song gecovert hat, hat auch nicht geholfen. Aber was mir dann hilft, ist, den Song mal wieder zu hören. Und meine Nummer 1 ist I Will Survive von Gloria Gaynor.
Oh, geil. Geil. Nice, ey, ich liebe den Song. Den hätte ich für diese Kategorie gar nicht im Blick gehabt, aber schöner Song.
Von 78, also wir sind jetzt ein Jahr nach Easy, nach den Commodores. Und es ist ja wirklich so ein Disco-Song, so eine Disco-Hymne geworden. Und aber wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl mir von, ist der wirklich so gut? Und dann höre ich mir das Original an und dann weiß ich, ja, der Song ist so gut, sowohl musikalisch als auch textlich. Aber, und darüber haben wir auch in einer ganz, ganz frühen Folge von Dreipod mal gesprochen, manchmal hilft auch eine Coverversion, um sich der Qualitäten des Originals wieder bewusst zu werden. Also ich kann nur jedem, dem es so geht wie mir, empfehlen, mal auch eine Coverversion von I Will Survive. Und es gibt sehr, sehr viele, mal zu hören. Ich liebe zum Beispiel von Cake, das ist so Independent Rock, ganz abgefahren. Aber, und ich habe mich entschlossen, in guter Tradition von Daniel jetzt einfach mal eine Coverversion zu spielen, weil das Original kennen wir alle und wo ist denn da der Spaß? Und ich habe mich entschieden für eine Coverversion und zwar eine sehr reduzierte Funk-Variante dieses Disco-Klassikers. Und das ist von einer Band, die nennt sich Scary Pockets, featuring Mario José. Und die spiele ich jetzt mal an. I know I stay alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive.
Nice. Ja, die hat was.
Ja, die ist richtig schön. Also aber du nominierst jetzt Gloria Gaynor. Also nur nochmal fürs Protokoll.
Bitte nochmal.
Du nominierst jetzt Gloria Gaynor. Ich will das nur nochmal ganz kurz. Also,
ich kann dich gerade ganz schwer verstehen, Daniel. Genau. Ja, ich nehme Gloria Gaynor, aber wie gesagt, das kennen wir, haben wir alle irgendwie im Ohr und es ist auch wunderschön. Es ist, ja, also die Version von Gloria Gaynor ist wunderschön. Es ist aber auch ein wunderschöner Song und Gloria Gaynor hat natürlich auch diese Streicher, diese Disco-Streicher, diesen Disco-Sound von Ende der 70er. Wunderschön, würde ich auch nie was gegen sagen, aber ich wollte gerne mal was Neues spielen. Mhm. Es bleibt einfach ein wunderschöner Song. Und wenn man sich den Text mal anhört, trifft wirklich für mich zumindest perfekt die Idee von Abschied und Neuanfang, weil es geht ja los. Mhm. Es singt ja jemand, der von jemand anders, von seinem Partner sitzen gelassen wurde. Also von wegen, first I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. Also eigentlich komplett am Ende. Und dann sitzt der Ex plötzlich wieder auf der Couch, weil sie hatte vergessen, das Schloss auszuwechseln oder ihm zumindest die Schlüssel abgeben zu lassen. Und hätte sie aber gemacht, wenn sie nur daran gedacht hätte, dass der Typ nochmal die Dreistigkeit hätte nochmal aufzutauchen. Und sie wird natürlich dadurch, dass ihr Ex wieder auf der Matte steht, auf die Probe gestellt. Also ist sie wirklich so weit, so unabhängig, dass sie ihn nicht nochmal zurücknimmt. Und sie beantwortet das im Laufe des Songs. Insofern haben wir da auch wieder so ein Storytelling, was man jetzt von einem Disco-Song überhaupt nicht erwarten würde, dass das so tief gehen kann, wo dann auch immer durchkommt, nein, von wegen, I've got all my life to live, I got all my love to give, I will survive. Also fantastisch. Eine zeitlose Botschaft und ich bin mir sicher, eine wunderschöne Komposition. Und ich bin mir sicher, dass dieser Song auch noch in 50 Jahren gecovert wird. Mhm.
Richtig, richtig geil. Ich habe lange überlegt, ob ich den in meine Top 3 70er mit reinnehme. Mhm. Und ich finde, im Original von Gloria Gaynor, auch mit ihrer Stimme zusammen, hat das einfach eine unfassbare Power. Dieser Song, das ist ein Energiegeber für mich. Ja, das ist ja eine Bestätigung. Das ist ja nicht nur, also dieses I Will Survive transformierst dich ja in dem Moment, nicht? Das kannst du ja auch noch jenseits von Partnerschaften übertragen und auf alle Aspekte des Scheiterns oder des Scheiterns oder bleiben wir mal hier von Abschieden, von Neuanfängen sehen, ne? Also du kannst ja immer sagen, dieses I Will Survive, die Botschaft ist ja universell nicht nur auf die Partnerschaft bezogen. Das ist das für mich einfach einer der Songs mit der größten Kraftaussage, zum Leben.
Ist eine Hymne.
Das ist eine Hymne, ja.
Also eine Disco-Hymne, aber es ist eine Hymne.
Und eine schöne Variante, die du uns da angespielt hast. Ich war erst so ein bisschen, nee, geil. Mhm. Und man erkennt auch den Originalsong ja trotzdem drin. Und ich glaube, was mein erster Gedanke war beim Hören war, ja, also der Text, die Lyrics, die sind so gut, die tragen dann eben auch was völlig anderes, ne, automatisch schon fast.
Ja, also die Lyrics sind so gut, aber natürlich auch die Komposition. Also ja. wenn ihr euch mal die ganze Version anhören werdet, das startet mit Akkorden, die sind so wunderschön, dass du denkst, ich glaube, du musst dich sehr, sehr anstrengen, um das schlecht zu covern, weil einfach so viel Qualität in diesem Original steckt.
Na, auch diese Disco-Streicher, die du gerade angesprochen hast, die sind ja nicht nur Beiwerk im Hintergrund, sondern die spielen ja nachher auch im Grunde genommen eine Melodie. Also die Melodie, die dann leider Gottes irgendwann zu so einem, in späteren Zeiten mal zu einem Gröhlgesang wurde, den wir jetzt nicht performen werden. Aber diese Streicher und diese, es ist ja auch total ikonisch. Das hat ja einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert.
Ja.
Ne? Und das spricht ja auch wirklich für die Qualität dieser Komposition. Die ist, die ist außerordentlich.
Und trotzdem könnt ihr das nachvollziehen, dass man, weil als I Will Survive habe ich schon als Kind gehört, ne? Das lief auf jeder Party, also nicht auf Partys, auf die wir gegangen sind, so Familienfeiern, Hochzeiten und sowas, ne? Da kam das so zwischen We Are Family und Weather Girls, It's Raining Men, ne? Und das hat sich dann für mich so ein bisschen abgenutzt, deswegen bin ich dann auch für Coverversionen dankbar, aber merke dann immer wieder, wenn ich das Original auch höre, das ist einfach ein geiler Song.
Also für mich ist das ein geiler Song. Ich habe es ist wahrscheinlich so ein typischer, den man sich auch überhört haben kann. Aber das ist für das, wir sprachen in der letzten Folge, glaube ich, mal darüber, wenn es einen auf die Tanzfläche zieht. Und das wäre für mich sofort so ein Ding.
Das, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube, das ist ein Garant für eine volle Tanzfläche. Also klar, man muss natürlich jetzt immer gucken auf die Jahrgänge, die so in dem Club, auf der Party, in der Disco vorhanden sind. Aber ich würde schon sagen, dass das wirklich so ein Tanzflächenmagnet ist. Und wo ich gerade so in mich hineingegrinst habe, das habe ich tatsächlich schon häufiger festgestellt, gerade bei diesem Song, wenn man andere Leute beobachtet, stellt man ganz oft fest, dass jeder gerade seine Geschichte dazu im Kopf hat und I Will Survive irgendwie auch fühlt in dem Moment. Ne? Und
auf jeden Fall.
Assoziationen und Stories halt eben da sind. So. Also anders als oder intensiver als bei vielen anderen Sachen, die man so auf der Tanzfläche hört. Und das macht dann, glaube ich, diesen Song auch nochmal so besonders. Und ich finde es auch so schön, weil bei Phoenix dachte ich auch nochmal vorhin, als du das Snippet angespielt hast, dachte ich ja, irgendwie ist der auch tanzbar, der Song. Und das ist irgendwie ganz komisch für so ein, für dieses Thema, für diese thematische Klammer, die wir heute haben, dass man trotzdem Songs findet, die so viel Bewegung zulassen und dass man wirklich auch tanzen will, sich bewegen will und vielleicht auch gerade dieses Prinzip von Abschied und Neuanfang auch rauslassen will im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist bei dieser Disco-Hymne eben auch der Fall.
Björn, du hattest, glaube ich, vorhin auch gesagt, ne, dass das universell auch gelesen wird. Ne? Es geht dann nicht nur ums Überleben einer Partnerschaft und sich wieder neu orientieren, sondern also wenn man sich mal bei YouTube unter dem Original Gloria Gaynor, I Will Survive mal die Kommentare anliest, und das sind nicht alles nur erfundene Geschichten, also wo Leute sagen, hat mir durch eine schwierige Phase geholfen, hat mir durch eine Krankheit, durch eine eigene schwere Krankheit geholfen, hat mir geholfen, als ich jemand verloren habe. Also das muss auch so befriedigend sein, als Künstlerin oder auch als Songwriter, sowas dann zu lesen, dass du Leute berührt hast, die deinen Song genommen haben und du deren Leben ein klein bisschen besser gemacht hat und denen vielleicht nochmal irgendwie Mut gegeben haben. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich.
Wunderschön.
Wow, ja, schön. Schöne Überraschung. Danke, Micha.
Sehr, sehr gerne. Schöne Mischung, schöne Überraschung.
Daniel, hast du noch eine Überraschung auf deiner Nummer 1 parat?
Nee, ich langweile euch jetzt ein bisschen, weil ich mich wiederholen werde. Und Blade Runner, ja, auch schön. Nee, nicht ganz. Also eher so ähnlich. Nein, überhaupt nicht ähnlich. Habe ich bereits einmal nominiert in der Folge 23, das ist lange her, über 4 Jahre oder rund 4 Jahre. Deswegen dachte ich, darf ich das nochmal machen? Damals ging es um die Top 3 deutschen Songs ab 2000. Aber auch in diese Kategorie passt folgender Song wunderbar rein. Es geht natürlich um Element of Crime mit Delmenhorst.
Nein!
Und da wir die Originalversion ja schon kennen, hören wir jetzt mal in die Live-Version rein.
So geht das, okay.
Hector Hochding ist ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann kommt
und gleich Getränke, Hoffmann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst.
Mit dem hast du mich damals schon gehabt. Der ist auf meine Playlists gewandert und ich hätte nie gedacht, dass der heute kommt.
Ich habe ja bereits vor 4 Jahren ganz viel über den Song und über Sven Regener erzählt und alle Witze über Delmenhorst gemacht. Ich möchte euch eigentlich heute in erster Linie ein bisschen was aus dem Text vorlesen. Mhm. Die erste Strophe lautet nämlich: Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, und das ist immer Delmenhorst. Es ist schön, wenn es nicht mehr wehtut. Und wo zu sein, wo du nie warst. Spätere Strophe dann: Ich hab jetzt Sachen an, die du nicht magst, und die sind immer grün und blau. Ob ich wirklich Sport betreibe, interessiert hier keine Sau. In der letzten Strophe singt Sven Regener dann: Ich bin jetzt da, wo ich mich haben will, und das ist immer Delmenhorst. Erst wenn alles scheißegal ist, macht das Leben wieder Spaß. Und im Refrain, den wir eben gehört haben, hinter Huchting ist ein Graben, der ist weder breit noch tief.
Ja.
Dann kommt gleich Getränke, Hoffmann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Wenn das, also allein vom Vorlesen kriege ich Gänsehaut, wenn das nicht einfach wunderschön ist. Und wenn es um Abschied, um Neuanfang, um Loslassen und Weitermachen geht, dann ist dieser Song für mich eine 10 von 10. Da ist alles drin. Da ist Melancholie pur drin, da ist eine Bestandsaufnahme drin, da ist Aufstehen, da ist Weitermachen drin und dann und wann dann halt eben auch der schmerzhafte Blick zurück. Und ich bin sehr dankbar, dass mir dieser Song für die heutige Folge eingefallen ist, weil ich für mich ist der wirklich 100% stimmig in dieser Kategorie. Wenn ihr das so gehört habt, also ich habe das jetzt auch nochmal natürlich vorgelesen, weil ich auch nicht wusste, wie textsicher ihr da unterwegs seid, aber auch wie klingt es denn für
insofern
euch?
Insofern überhaupt nicht textsicher. Insofern war das eine gute Unterstützung. Und ja. Ich habe den damals, ich glaube, ich kannte den Titel, als du den damals nominiert hattest und so, aber mehr auch nicht. Und Sven Regener dann eher als Autor. Ich habe die Element of Crime Sachen nie wirklich gehört. Ja, aber er kann schon schreiben, ne? Und das ist dann auch nochmal ein Talent, das dann auch in der Kürze eines Songs unterzubringen und sich nicht ein ganzes Buch dafür Zeit nehmen zu können. Kann ich schon mitgehen. Aber wie gesagt, ich hätte überhaupt gar nicht sagen können, worum es in dem Song Delmenhorst ging. Also ja. Er hat dann maximal den Refrain zusammenbekommen vorher.
Ja. Ich habe ja ein Spleen für schöne Texte. Wie ich als schön sehe oder auch für interessante Texte. Und ich meine, das Ding hat mich deswegen sofort damals in Bann gezogen. Mhm. Weil es was ganz anderes ist. Es ist etwas völlig Außergewöhnliches. Es ist eine Eigenkreation, die dann, also das Gegenteil von Auf die 12, mit Humor, trotzdem mit einer Melancholie, die auch im Text liegt, die aber auch in der Musik natürlich ihren Ausdruck findet. Mhm. Und das macht's schön. Es macht diese Mischung, finde ich, schön, dass es, er badet jetzt nicht in irgendeiner Traurigkeit oder so rum, sondern du spürst diesen melancholischen Aspekt, auch den Schmerz und so ein bisschen auch das Angekotztsein über die Person, über die er da redet. Aber es ist halt eben auch Humor dabei. Es ist ein Hauch von Leichtigkeit dabei. Es ist ein Hauch von Scheißegal dabei. Und das ist einfach irgendwie eine schöne Melange in diesem Text und in diesem Stück.
Ja,
total. Ja, aber ich habe das nie auf dem Schirm gehabt.
Wie gesagt, ich war sehr dankbar, dass mir das dann irgendwie eingefallen ist. Und in dem Moment, wo ich gedanklich über diesen Song gestolpert bin, stand er als Nummer 1 fest. Da habe ich gesagt, ich kann es nicht anders entscheiden mehr. Und da war das Ding gesetzt. Mhm. Wir haben übrigens die Live-Version von einem TV Noir-Konzert gehört, auf YouTube zu finden. Wunderschön. Also auch passenderweise natürlich in Schwarz-Weiß gehalten, das Ganze. Eben auch eine wunderschöne Live-Version von der Band. Und ich habe, gebe ich zu, ich nutze natürlich auch mittlerweile KI zur Recherche und auch in Vorbereitung auf unsere Sendung hier und da. Und ich gebe zu, ich hatte ein kleines Sparring mit der KI Claude. Und er sie erst schrieb, Sven Regener wählt einen Ort, der für sich genommen bereits eine emotionale Aussage ist, Delmenhorst. Delmenhorst ist keine Metropole, kein romantischer Sehnsuchtsort, es ist ein Nichtort, ein Durchgangsort, ein Ort, an dem man nicht bleibt. Ja, und genau, einmal entschuldige ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern aus Delmenhorst.
Not kommt auf jeden Fall nicht aus Delmenhorst.
Nee, das fand ich irgendwie noch ziemlich witzig. Ja. Also diese Aussage von der KI, die fand ich schon echt witzig. Aber letzten Endes, also dieses Thema Veränderung, Abschied, Neuanfang, was diesen Song für mich ausmacht und letzten Endes auch unser Oberthema, das ist hier wirklich sehr schön auf den Punkt.
16.05. Dresden oder 21.05. Magdeburg sind noch Tickets zu haben, Daniel.
Dresden ist immer eine Reise wert.
Nicht in Delmenhorst?
In Delmenhorst, genau.
Das ist sehr, sehr schön, ja. Na, Elbflorenz, Björn?
Ja, let's talk about it. Also leider nicht in Berlin am Start.
Schön in deinem roten MX-5 Cabrio, wir beide.
Ja.
Mit wehenden Haaren, also du zumindest.
Der ist lang her, ja.
Ja, das war mein
Nummer 1. Verkauft nach Waldbröl 2010 oder so.
Sehr schön.
Ja, krass.
Ja, okay. Delmenhorst.
Mann, ey, ihr habt Überraschungen parat. Bei mir ist nur Klischee. Bei mir ist einfach Klischee,
da
komm, aber.
Björn, du könntest uns überraschen, wenn du vielleicht mal einen Titel aus diesem Jahrtausend nehmen würdest.
Wir
gut, wahrscheinlich. Das ist beim letzten Mal schon, sehr, sehr retro unterwegs.
Ja, ja. Also wir gehen Songs diesmal ins Jahr 1967.
Okay, fast. Ja. Knapp vorbei.
Ja.
War das nicht der Summer of Love?
Und der Interpret, den habe ich auch in derselben Folge gehabt wie Hans Hartz, in der Top 3 Gesangsstimmen männlich.
Phil Collins.
Nerd. Es ist John Denver.
Hm.
Und der Song ist Leaving on a Jet Plane.
Ah.
Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you, then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone.
John Denver, wundervolle Stimme, ikonischer Song, sehr bekannt. Und ich zitiere mal, was er selber dazu gesagt hat. Und das trifft eigentlich interessanterweise genau das, wie es auch mein Erleben ist. Er hat dazu gesagt, "This is a very personal and very special song for me. It doesn't conjure up Boeing 707s for me as much as it does the simple scenes of leaving. Bags packed and standing by the front door, taxi pulling up in the early morning hours," und so weiter und so fort. "And the thought of leaving someone that you care very much."
1967.
Ja.
Wie alt war John Denver da, weißt du das?
67 war er 24.
Ja, okay, ja. Weil, also, der hat schon auch eine sehr markante Stimme gehabt und die war halt noch so krass jugendlich.
Mhm.
Also in diesem Song, und was mir eben nochmal aufgefallen ist, dieser Tremolo in seiner Stimme. Also das war ja auch also sehr markant für ihn, aber das hat man hier gerade eben nochmal gehört. Diese jugendliche Stimme und dann dieses leichte Zittern. Also ja, schon besonders.
Ja, und für mich ist das auch wieder, also einmal auf einer beschreibenden, analysierenden Ebene, glaube ich, passt der Song gut in die Kategorie, wie man, glaube ich, nicht viel zu sagen muss. Er hat es ja ziemlich explizit im Text an jeder Ecke. Aber es ist eben genau das. Es ist dieses auch in meiner eigenen Biografie immer wieder damit assoziierte Gefühl von Weggehen, eine Tür hinter sich zu schließen, aufzubrechen. Und auch in meinem heutigen Leben spielt das ja eine gewisse Rolle im Alltag. Und es ist immer dieser kleine Schmerz, der damit verbunden ist. Dieser kleine, sei es auch alltäglicher Abschied und das kleine Gefühl von Traurigkeit. Und gleichzeitig kann es eben aber auch natürlich was Aufbrechendes haben, was damit verbunden ist. Ein Hinzu und schließlich natürlich auch wieder ein Zurück zu mit der Rückkehrfreude. Und diese ganze Erlebensvielfalt, die ist für mich in diesem Song drin und ich habe den schon seit Ewigkeiten begleitet, der mich durch mein Leben und durch diese ganzen Situationen.
Es ist ja musikalisch auch schön umgesetzt, ne? Also du hast dich eben stärker auf den Text bezogen, aber diesen Aufbruch, den hörst du ja auch, ne? Also davor hat man so den Eindruck, es wird auch nochmal so eine Geschichte erzählt oder es gibt so eine Standortbestimmung, sage ich mal, so, die wird so erzählt fast. Und dann kommt der Aufbruch und den hörst du ja auch musikalisch umgesetzt. Dann geht's ja richtig vorwärts in dem Moment.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Textstelle lag oder an der Songstelle, aber für dich ist es dann so 50-50, Björn, zwischen Abschied und Neuanfang, weil für mich das noch melancholischer klingt. Mhm. Also für mich kommt das hoffnungsvolle Wiedersehen oder der optimistische Neustart nicht so durch wie der Abschiedsschmerz.
Ja, also ist an einer anderen Stelle im Text wird das expliziter genannt, also die Hoffnung, nicht, oder der Gedanke an den Tag, an dem man zurückkommt und dann eben nicht mehr zusammen getrennt ist voneinander. Aber natürlich, insgesamt, auch der ganze Song hat für mich mehr das Melancholische, mehr den Abschied als das Optimistische des Neuanfangs drin, auf jeden Fall.
Das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen. Ich hatte es ja anfangs angedeutet, ne? Es gibt viele Songs über Liebeskummer, über Abschiede, über Trennung und so. Und da ist es dann manchmal schwierig, in dem gleichen Song dann auch noch die andere Facette mit reinzubringen. Also da gibt es dann gar nicht so viele, ne? Und die müssen ja dann auch noch eine persönliche Aussagekraft für dich haben und auch musikalisch dich irgendwie ansprechen. Es ist dann meistens leichter, finde ich, Sachen zu finden, die wirklich dann eher nach vorne gerichtet sind, ne? Weil da ist dann klar, da muss irgendwo eine Trennung gewesen sein oder muss irgendwie ein Abschied gewesen sein von einer alten Lebensweise oder von einem Partner oder sowas. Insofern, ja, liegt das wahrscheinlich dann auch an der Stelle, ne? Wie sehr diese beiden Sachen, die ja nicht unbedingt immer was miteinander zu tun haben, wie sehr die betont werden.
Ja, aber das ist schön, dass du das sagst, weil das ist genau das, was ich im Intro sagte, womit ich meine Schwierigkeit hatte. Was ist denn jetzt genau der Neuanfang? Also in dem Moment, wo ich jetzt vielleicht den Abschied und bleiben wir bei dem Beispiel gescheiterte Beziehung, wo ich dieses Scheitern besinge sozusagen und den Schmerz und so weiter und dann vielleicht feststelle, so jetzt ist vorbei. So, ist das jetzt eigentlich schon im Grunde genommen der Neuanfang, diese Feststellung, ich schließe das jetzt gerade ab, ja?
Nein, so. Der Neuanfang ist zu sagen, I will survive.
Ja, und ich will das jetzt auch gar nicht zu verkopft machen und zu sehr, aber das war tatsächlich etwas, wo ich drüber gestolpert bin. Also getrieben von der Frage, wonach suche ich denn gerade gedanklich? Also nach was für Songs suche ich gerade gedanklich? Das fehlte mir lange Zeit, dass ich nicht wusste, okay, das meinte ich mit Linie vorhin, in welche Richtung gehe ich jetzt gerade? So, und was macht diesen Neuanfang aus? Und wenn du sagst, Björn, the bags are packed, oder wie du es auch gerade zitiert hast, dann ist das ja auch irgendwo schon dieser Neuanfang, ne? Also die Taschen sind gepackt, die stehen jetzt da, die Tür geht auf und los geht's, wohin auch immer, ne? So, aber das finde ich irgendwie ganz spannend, diesen Aspekt des Neuanfangs wirklich zu greifen, also auch wie du es gerade beschrieben hast, Micha.
Ja, das ist eine spannende Sache. Also ich habe auch beim Hören meiner Playlist immer wieder gedacht, okay, nee, also das ist einfach zu sehr ein reiner Abschiedssong, also oder Schmerzsong oder so. Das passt hier nicht rein oder andersrum, ne? Insofern, und dann ist wieder die Frage, gucke ich durch die biografische Brille drauf? Also, ne, oder gucke ich eher auf den Song an sich, dass er diese Elemente gut vermischt? Aber insofern hat es sich in jedem Fall als ein Thema herausgestellt, was uns ins Gespräch gebracht hat. Und
ja. Es ist ja nicht immer schlecht, wenn wir miteinander reden.
Nee. Ja. Oft ist es ein großes Problem.
Ja, aber es hat seine Momente.
Halt, stopp, jetzt rede ich.
Aber Björn, zu dem, was du gerade gesagt hast, was glaubst du, wie lange ich verzweifelt und erfolglos einen Neuanfang in My Way gesucht habe?
Ich hab My Way auch hier hoch und runter gehört, ja.
Aber da war echt nichts zu holen.
Ja, genau. Ja, mir ist noch so ein Song, der mir noch hängen geblieben ist, war Geile Zeit von Juli. Mhm. Wo ich irgendwie auch so, es ist ja A, ein Rückblick, aber die Energie war sehr nach vorne gerichtet. Und das war eine geile Zeit.
Seid ihr schon bei Longlist gerade eigentlich?
Nein, wir sind im offenen Diskurs.
Die offene, ja, okay, die offene Longlist.
Möchtest du auch noch einen Gedanken beitragen, Daniel, zu Dingen, die dich bewegt haben?
Ein Song, den ich in der Vorbereitung auch wieder sehr, sehr gerne gehört habe, war Fleetwood Mac mit Go Your Own Way.
Ja, schöner Song, traumhafter Song. Mhm. Ach Jungs, das war eine schöne Top 3. Ich glaube, damit können wir zu den Highlights der beiden heutigen Folgen kommen.
Endlich.
Ich warte schon die ganze Zeit, wann kommen denn die Highlights hier?
Das Highlight für uns ist doch das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja,
da hast du recht.
Na gut, dann kommen wir zu einer Runde Feedback. Und da hat unsere liebe Hörerin Marion mal wieder was beigesteuert.
Sehr schön.
Liebe Dreipods, hier ist Marion. Eine Musikfolge ist natürlich wie gemacht für ein Feedback von mir. Obwohl ich ein bisschen über euer Metathema nachdenken musste. Mit folgendem Ergebnis. Ich habe auf der 3 Udo Lindenberg mit Cello, was einfach ein wahnsinnig romantischer Song ist. Und ich habe auf der 2, wie soll es anders sein, ABBA mit Thank You for the Music. Da bin ich ganz d'accord mit Daniel und Björn. Und ich habe auf der 1 John Miles, Music was my first love and it would be my last. Dem ist ja auch wirklich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf Abschied und Neubeginn. Liebe Grüße von Marion.
Ja, das hätte ich natürlich noch dazu sagen können, dass sie sich natürlich auf die Folge 66 Top 3 Songs über Musik bezogen hat. Das hätte geholfen und das hätte euch nicht so verwirrt reinschauen lassen. Tolle Wahl.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja. Also Music was my first love, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne?
Ich habe das
nur im Begleittext der Folge haben wir es untergebracht, weil ich dachte, das können wir nicht keine Songs über Musik machen, ohne dass das mal mit einer Silbe erwähnt wird. Natürlich toller Song.
Ja, und dann haben wir noch ein Feedback, weil ich habe tatsächlich mal wieder ein altes Feedback ausgegraben, weil unser treuer Hörer Micha, der andere Micha, ihr erinnert euch, der hat ja mal die ganz frühen Werke, also er hat sie ja wirklich mal gebinged und ganz viele Folgen, ich glaube es waren damals 30 Folgen am Stück, hat er gehört. Immer noch Legend. Nonstop quasi, mit ein paar kleinen Pausen zwischendurch. Und er hat sich dann tatsächlich seinerzeit die Mühe gegeben, das alles zu kommentieren. Und wir hören jetzt mal in sein Feedback zur Folge Nummer 7 rein.
Was waren denn die 7?
Das waren die Top 3 Tom Cruise Filme.
Wenn man mal ganz ehrlich ist, so richtig Schauspieler. Also wenn ich jetzt mal sage, Gene Hackman zum Beispiel ist ein Schauspieler für mich oder Hardy Krüger oder Götz-George war auch zum Beispiel ein sehr guter Schauspieler, weil ich meine, er hat zwar bei Schimanski zum Beispiel immer dasselbe gemacht, aber er hat sehr viele andere Rollen verkörpert, die auch total gegensätzlich waren und deshalb, das wird mir eigentlich bei Tom Cruise so ein bisschen fehlt. Wie gesagt, ich kenne eigentlich erstmal nur in 2 Kategorien und aber ist egal, trotzdem möchte ich eine Nominierung abgeben und da kommt bei mir auf die 3 eine Frage der Ehre. Jetzt werde ich gleich wieder Ärger kriegen mit vielen, aber nee, ich möchte das auch kurz begründen, weil ich sage mal so, der Film Eine Frage der Ehre ist eigentlich, glaube ich, deswegen nur so ein Erfolg oder auch Tatsache so gut, weil Jack Nicholson mitspielt. Ich glaube, ohne Jack Nicholson wäre der Film nur halb so gut, möchte ich mal einfach behaupten. Und deswegen ist es nicht unbedingt der Erfolg von Tom Cruise, dass der Film so gut ist. Auf die 2 kommt bei mir Vanilla Sky. Den Film fand ich tatsächlich wirklich auch richtig gut. Wobei da auch wenig schauspielerische Leistung wieder von Tom Cruise ist, weil man sieht ihn auch fast oder sehr selten im Original. Ansonsten sehr viel mit Maske. Aber der Film an sich hat mich eigentlich gut abgeholt. Und ja, ich sag's mal so, hätte da jetzt ein Matt Damon mitgespielt, dann würde mir der Film auch gefallen. Auch wieder. Nicht, weil Tom Cruise mitspielt, ist er gut, sondern der Film ist an sich gut. Aber er ist nun mal die Hauptrolle und deswegen fällt er in die Kategorie. Ja, und auf die Nummer 1 bei mir kommt dann tatsächlich die Firma. Da möchte ich sagen, das ist eigentlich einer seiner besten Filme, finde ich. Und er war auch sehr jung, aufstrebend und ja, hat die Rolle, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt.
Ja, also mal wieder ein Feedback wirklich zu einem frühen Werk aus unserem Dreipod-Oeuvre. Und
Also zwischen den Zeilen habe ich jetzt rausgehört, dass der Micha den Tom Cruise nicht so wertschätzt als Schauspieler.
Also ich habe rausgehört, 3 Filme, die trotz Tom Cruise gut sind ja, und sehenswert.
So habe ich das auch rausgehört. Also danke auch nochmal an der Stelle, Micha. Er hat mir übrigens auch schon ein Feedback zur Musikfolge 66 angekündigt, mit den Worten Thema verfehlt, aber da will er sich irgendwie noch genauer zu äußern.
Er hat das Thema verfehlt? Oder
nee, wir hätten das Thema verfehlt. Ja, das hat er letztens mal so kurz rausgehauen. Und da
Thema auch ein guter Podcast-Name.
Wollte er noch eine entsprechende Abrechnung, also ich meine Feedback wollte er dann noch schicken. So.
Aber einmal muss ich wirklich, also vielen Dank fürs Feedback und war also auch Filme, an die ich jetzt gar nicht mehr gedacht habe, dabei. Aber der Grund, warum eine Frage der Ehre so gut ist, ist natürlich weder Tom Cruise noch Jack Nicholson, sondern das Drehbuch von Aaron Sorkin.
Achso, ich dachte Kevin Bacon. Also beides, ne?
Der Kevin Bacon-Faktor.
Beides. Aber ich habe natürlich genau dieses Feedback ausgewählt, damit wir auch in dieser Musikfolge wenigstens einmal über eine Frage der Ehre gesprochen haben. Damit wir dann auch natürlich unserem zweifelhaften Ruf gerecht werden. Last but not least, man kann ja bei Spotify Kommentare hinterlassen. Und das passiert auch immer mal wieder. Und da hat uns auf die Folge 66 Top 3 Songs über Musik der liebe Manuel ein Feedback dagelassen und einfach mal kurz seine Top 3 gepostet. Ich lese sie vor. While My Guitar Gently Weeps von den Beatles auf der 3, die Instrumente des Orchesters von den Ärzten auf der 2, auch sehr witzig, und auf der 1 Musik nur, wenn sie laut ist, von Herbert Grönemeyer.
Hey,
ja, auch eine schöne Mischung. Ja, danke. Mhm, also Manuel, auch für deine Kommentare auf Spotify, gerne mehr davon.
Nicht schlecht, ja, cool, danke. Okay.
Das wäre es dann mal wieder an Feedback gewesen, heute mal wieder ein bisschen ausführlicher.
Genau, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen aus der Vergangenheit, dann schreibt uns gerne an meldung@dreipod.de. Dort könnt ihr auch Daniels Laserdisc-Player ersteigern.
Für einen guten Zweck.
Und ansonsten hinterlasst uns auch gerne mal 5 Sterne bei Apple oder Spotify oder wo auch immer. Auch wenn jetzt Daniel mit dem neuen Thema kommt. Fürs nächste Mal. Wir kennen es ja auch noch nicht, also.
Nee.
Große Augen sehe ich hier auf der anderen Seite. Zur Folge Nummer 68. Und auch wenn die Episodennummer es noch nicht so richtig andeutet, es ist unsere Jubiläumsfolge. 6 Jahre Dreipod.
Wow.
Manche Ehe hält nicht so lange. Also, boah,
wir werden eingeschult.
Ja. Und ich habe mir dabei auch mal gedacht, was macht man schon kontinuierlich, regelmäßig über 6 Jahre? Ein Job, ein Hobby, eine Sportart, in dieser Kategorie bewegen wir uns. Nicht drunter. Und ich finde, das sollten wir würdigen. Und deswegen wird es eine ganz, ganz besondere Folge geben. Und ich lehne mich hier mal weit aus dem Fenster und behaupte, mehr Meter geht nicht. Das Thema unserer Jubiläumsfolge lautet Top 3 Dreipod-Nominierungen. Wir blicken zurück auf die Historie von 6 Jahren Dreipod. Und 67 Folgen und nominieren die Nominierungen des jeweils anderen, die uns am meisten überrascht, am meisten begeistert oder auch inspiriert haben.
Okay, also der anderen, die Top 3 Dreipod-Nominierungen der
Wichtig,
anderen.
Richtig, wir nominieren Nominierungen der anderen, keine eigenen. Mhm. Das ist ein Downer für euch, ich weiß, aber versucht's mal.
Ist für mich ja ganz schwer, glaube ich. Micha, aber du hast doch als Schriftführer eine Liste all unserer Top 3s, ne?
Schön wär's. Ich muss mich auf mein Gedächtnis verlassen.
Und das ist die Herausforderung. Wir werden uns diesmal zur Vorbereitung keine Filme anschauen. Wir werden uns nicht durch Playlists durchgraben, also nicht zwingend jedenfalls, sondern wir werden uns mit unserem eigenen Backkatalog beschäftigen, was möglicherweise keine kleine Herausforderung wird.
Na.
Ja. Und ich glaube, nach 6 Jahren ist dann auch die ein oder andere Wiederholung dessen, was wir vielleicht schon mal erwähnt haben, durchaus erlaubt.
Ich habe mir notiert, überrascht, begeistert und inspiriert. Also das wird jetzt so mein Fixstern sein, wenn ich jetzt in die Vorbereitung gehe.
Fixstern, lose Leitplanken,
Stützräder.
Auch schön, Krücken, Brücken. So.
Also, ja. Also ist es das, Daniel? Ist es das überraschend?
Nee, war nur ein Scherz.
Die echte Kategorie.
Nein, ich meine das, was Micha gerade gesagt hat. Geht es darum, was uns überrascht hat? Inspiriert hat?
Denkwürdig war doch das
Denkwürdig, also.
enttäuscht, kann auch sein, Björn.
Welche Nominierung haben euch am besten gefallen?
Am besten gefallen, okay. Das ist ein einfaches, genau. Also sowas kann ich was anfangen. Gefallen, ja. Schön.
Ja, also dass ihr für euch was mitgenommen habt. Ne?
Ja, da kann ich sofort was sagen.
Also, ja, also kannst dir noch ein paar Tage Zeit lassen, bis wir...
Ach nee, das war ja meine eigene Nominierung.
Ja, siehste, dann musst du dann doch nochmal mit dir selbst in Klausur gehen und ja, ein bisschen aussortieren und zur Abwechslung auch mal zuhören, Björn.
Was? Sorry, hab nicht zugehört.
Aktiv zuhören.
Sorry, I wasn't listening.
Ja.
In dem Sinne...
Ja.
Sage ich,
sagst
du...
Super.
Dankeschön.
Tschüss.